Du fängst an einer Ecke an und siehst, wenn die in Unordnung gerät, hat es sofort Auswirkungen auf alle anderen Systeme auch und letzten Endes an uns. Wenn wir jetzt von Tag an alles richtig machen würden, dann würde das erstmal nur bedeuten, dass wir im allerbesten Fall keinen signifikanten Erwärmungszuwachs haben.
Ich glaube, dass wir mehr konkrete Utopien schaffen müssen und auch erzählen müssen, was hat funktioniert und wie können diese Utopien auch konkret erfahrbar werden.
Du musst den Menschen erstmal die Dystopie zeigen, damit sie die Utopie wirklich wollen. Weil das gute Leben ist etwas, an das man sich sehr gewöhnen kann.
Mit Menschen, der Miserio-Podcast mit Jan-Malte Andresen.
Da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen. Neue Folge mit Menschen. Das ist der Podcast von Miserio. Das ist schön, dass ihr wieder dabei seid. Vielleicht ja auch zum ersten Mal reinhört. Das soll es ja auch immer wieder geben. Deswegen sage ich auch nochmal, was wir hier machen. Wir sprechen in diesem Podcast mit Menschen, die etwas bewegen. Mit Prominenten, die Haltung zeigen. Und mit engagierten Menschen aus der großen weiten Welt von Miserio, die sich dort einsetzen, wo Hilfe gebraucht wird. Das machen sie oft im Stillen, aber eben mit großer Wirkung. Und heute feiern wir Folge 40. Ich weiß gar nicht, ob das eine Zahl ist, die man jetzt feiern kann, aber es ist eine runde Zahl. Deswegen feiern wir es einfach. Und dafür haben wir zwei sehr besondere Gäste eingeladen. Zwei Menschen, die auf den ersten Blick aus sehr verschiedenen Welten kommen. Aber, und das ist ja immer das Schöne in diesem Podcast, auf den zweiten Blick mehr verbindet, als man denkt. Gast Nummer 1, der Promi in der Runde. Ein Mann, der uns gezeigt hat, dass der Ozean zurückschlagen kann. Er ist Bestsellerkönig, er ist Musiker, er ist Ex-Werber. Und er hat schon mal in Unterwäsche für die Rettung des guten Geschmacks gemodelt. Frank Schätzing, herzlich willkommen.
Grüß euch.
Hi. Kannst du die Geschichte mit dem Unterwäschemodel noch hören eigentlich?
Ja, die kann ich jetzt sogar noch erzählen, ja. Wenn gewünscht.
Ja, machen wir am Ende. Cliffhanger.
Machen wir zum Schluss.
Machen wir zum Schluss Cliffhanger. Genau. Bleibt bis zum Ende dran, dann erlebt ihr Frank Schätzing in diesem Podcast in Unterwäsche. Gast Nummer 2 möchte ich dir vorstellen, Frank, und euch, die ihr uns zuhört. Sie arbeitet da, wo, ich sag mal, Franks Szenarien bittere Realität sind. Als Miserio-Referentin für Stadtentwicklung kämpft sie in den Megacities Lateinamerikas für Klimagerechtigkeit. Clara Luisa Weichelt, hallihallo und herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
Was weißt du über Frank Schätzing? Wie viel hast du gelesen von ihm?
Oha.
Hast du alle Bücher im Regal?
Nee, aber ich habe Der Schwarm gelesen und Limit gelesen und habe mich sehr gefreut, als die Einladung kam, weil ich die Bücher sehr gern
Dann hast
gern
du alle zwei dicksten Bücher gelesen.
Ja.
Und ich habe allen anderen befreit.
Ich habe noch eins zum Signieren dabei, also das lese ich dann.
So, das können wir auch machen, nach der Unterwäschegeschichte ja. Dann kriegen wir das auch noch hin. Ja, das sind sehr dicke Bücher, in der Tat. Also da kann man auch was mit Beschweren und Blätter pressen, aber man sollte sie auch gelesen haben.
Auch, ne? Ja. Zweit und dritt nutzen.
Aber den nutzt du nicht dafür.
Ich nicht, aber andere, glaube ich.
Das wäre schade. Ich habe, Clara, sag mal Clara Luisa, Clara, oder wie darf ich sagen?
Clara ist okay.
Clara ist okay, Clara. Das war jetzt natürlich arg zusammengefasst in wenigen Worten. Vielleicht kannst du auch in wenigen, aber ein paar mehr Worten nochmal sagen, was du bei Miserio wirklich machst. Was sind deine Aufgaben?
Genau, ich arbeite in der Lateinamerika-Abteilung. Ich bin da Referentin für städtische Entwicklung. Das heißt, ich beschäftige mich mit Fragen der Urbanisierung und damit, wie ein würdiges Leben in der Stadt möglich ist. Wir arbeiten ja mit Partnerorganisationen zusammen und in diesem Sinne begleite ich auch Projekte von lokalen Partnerorganisationen in Lateinamerika in der Stadt. Aber wir arbeiten auch auf anderer Ebene mit den Partnern zusammen, nämlich zum Beispiel in der politischen Arbeit, wie können wir auch zur Veränderung von politischen Rahmenbedingungen beitragen oder Lernprozesse stärken. Genau.
Wunderbar, wenn wir noch ein bisschen vertiefen nachher, auf jeden Fall. Kümmern uns jetzt erst nochmal um den Promi hier in dieser Runde, um Frank Schätzing. Ja, ist ja so. Die Menschheit steckt mitten in einem realen Thriller, hast du mal gesagt. Der Klimawandel, kein Romanstoff mehr, lange schon nicht mehr, der ist Realität. Wann wurde... Ich sag mal so, für dich aus der Geschichte, die du geschrieben hast, die du erzählt hast, die du recherchiert hast, auch eine Mission.
Es ist schlicht und einfach, du hast am Anfang gesagt so schön, wir kommen eigentlich vordergründig aus zwei verschiedenen Welten, aber tatsächlich kommen wir aus einer und das ist ja der springende Punkt. Es gibt nur eine Welt, die wir alle zusammen bewohnen, da ist es eigentlich egal, ob du arm oder reich bist oder ob du im Westen oder im Osten wohnst oder im Norden oder Süden. Irgendwann, wenn wir mit dem Planeten nicht pfleglich umgehen, sind wir alle davon betroffen. Also würde es sich anbieten, alle an einem Strang zu ziehen. Und das tun wir seit Jahrzehnten nicht konsequent. Wenn du genauer hinschaust, dann doch mehr, als man denkt. Aber tatsächlich, die großen Chancen haben wir bis jetzt notorisch verpasst. Und es ist keine Mission, es ist einfach nur ein sehr, sehr großes Interesse, eine große Hingewandtheit zu der Frage, wie kriegen wir die Kurve? Und das hat bei mir in den 70ern angefangen mit Grenzen des Wachstums, Club of Rome. Das habe ich gelesen damals und dann wurde mir nochmal so richtig klar, dass wir, und dann kamen natürlich diese ikonischen Bilder der Raumfahrer dazu, die ja das erste Mal den Erdaufgang fotografiert haben. Das heißt, du siehst also vom Mond aus, siehst du diese kleine zerbrechliche Welt. Und das zusammen hat bei mir dieses Bewusstsein in Gang gesetzt. Dann habe ich mich damit immer und immer wieder beschäftigt, um dann festzustellen, ja, wir könnten so viel machen, aber wir verschenken so viele Chancen an den Lobbyismus und auch an unsere eigene Bräsigkeit. Und über die Zeit, glaube ich, ist dann da so die Idee entstanden, dass ich das ja in meine Bücher ein bisschen einfließen lassen kann, aber nie mit dem Holzhammer, sondern das ist dann immer eben auch unter anderem Thema.
Ja, aber schon dem Bedürfnis, uns aufzuklären und uns das klar zu machen.
Mit dem Sachbuch, ja. Jetzt dem letzten, was ich geschrieben habe, war, wenn wir einfach die Welt retten, da habe ich überlegt, okay, jetzt kleidest du nicht in eine Romanhandlung, am einfach, dass Leute jetzt auch nicht glauben, die Hälfte davon wäre erfunden. Das ist ja genau das Narrativ der Populisten, dass sie sagen, ihr erfindet diese ganze Klimawandelgeschichte, ja. Und deswegen die Entscheidung, ein Sachbuch darüber zu schreiben und das mal unterhaltsam und positiv und das vorzubringen, das war was tun müssen.
Ja. Werden wir auch drüber sprechen, mit ein bisschen Hoffnung hoffentlich auch ausgehen hier aus diesem Podcast.
Auf jeden Fall.
Ich meine, in deinen Büchern kannst du das Ende schreiben. Das kannst du jetzt, was den Klimawandel betrifft, eben nicht. Also da merkst du, wie wir es kollektiv versauen.
Naja, also ich glaube, die Hoffnung stirbt zuletzt, also sterben wir zuerst.
Klar, da ist jetzt der Meister der Worte, wenn du in, ich sag mal, Peru oder El Salvador stehst, in diesen Siedlungen auch, die du da besuchst. Wie viel Hollywood steckt in der Klimakrise vor Ort? Oder ist das Wort Thriller, haben wir vorhin gesagt, vielleicht noch zu vornehm ausgedrückt?
Also Hollywood kann ich jetzt weniger damit verbinden, aber ich habe gerade gedacht, genau, wir sind alle von der Klimakrise irgendwie betroffen, aber gerade da, wo wir arbeiten, sind die Menschen besonders betroffen. Und das ist auch das, was ich auf den Reisen erlebe. Zuletzt war ich in Brasilien und wo wir arbeiten, ist meistens in Stadtrandsiedlungen oder in Gebieten, wo die Menschen direkt am Flussufer leben oder an Hängen leben und sowieso schon unter schwierigen Wohnverhältnissen. Und wenn da der Klimawandel sich verschärft, sind das eben auch die ersten Menschen, die betroffen sind und heute eigentlich auch schon betroffen sind. Und genau, dementsprechend würde ich sagen, ja, wir sind alle betroffen, aber es gibt Menschen, die sind deutlich mehr betroffen und dafür setzen wir uns ein, dass die auch eben besonders geschützt werden.
Aber was wäre, wenn wir die Welt retten? Das ist dieses Buch, über das wir gleich noch sprechen werden. Wir haben aber vorher noch, ich nenne es neuerdings gerne, das Triell der Werte.
Die Wertschätzung.
Das ist Tradition hier in diesem Podcast. Das heißt, wir bitten unsere prominenten Gäste immer um ihre Werte. Das ist jetzt kein Blutbild oder so, sondern es sind wirklich 50 Werte, Dinge, für die man gerne wahrgenommen werden möchte. Die muss man dann aussuchen. 3 Stück sind es. Es ist immer eine schwierige Aufgabe, sagt jeder meiner Gäste. Es war auch für Frank möglicherweise schwierig. Oder hast du sofort aus den 50 gesagt, so die 3, das ist es?
Ja, sowas mache ich immer ratzfatz. Ja, also bevor ich dann, entweder sitze ich dann einen halben Tag drüber oder ich mache es in einer Minute. Aber ich würde gerne, wenn ich, darf ich eine Kleinigkeit noch zu sagen, was du gesagt hast gerade. Wir müssen uns, glaube ich, auch darum im Klaren sein, dass es 3 Termini gibt, nicht nur Klimawandel. Es gibt Klimawandel, es gibt Klimakrise und es gibt Klimakatastrophe. Und wir haben uns angewöhnt, vom Klimawandel jetzt mittlerweile von der Klimakrise zu sprechen. Aber worüber wir hierzulande viel zu wenig sprechen, ist das eben genau, was du gesagt hast, dass die Klimakatastrophe hier noch nicht eingetreten ist, in anderen Teilen der Welt aber wohl. Und das ist Realität. Also wenn wir in den äquatorialen Gürtel gehen oder da, wo du eben jetzt da wirkst, in den Städten, da würde ich sagen, kann man schon von katastrophalen Auswirkungen sprechen.
Ja, definitiv.
Ja. So, Werte.
Werte. Abenteuer. Wert Nummer 1. Ratzfatz ausgesucht von Frank Schätzing. Das klingt an Neugier, nach Aufbruch. Was bedeutet Abenteuer für dich?
Abenteuer bedeutet, in unbekannte Welten vorzustoßen, das Unerforschte auszuloten, immer auch ein bisschen mit dem Kitzel einer gewissen Bedrohung. Abenteuer heißt, geh runter in die Tiefsee, wo noch keiner war, geh in den Weltraum, wo noch keiner war, geh aber auch in Regionen unseres Planeten, wo noch keiner war oder sich keiner reintraut. Das hat mich aus irgendwelchen Gründen immer am meisten interessiert.
Der zweite Begriff, Mut, brauchen wir sehr, oder?
Mut ist damit verbunden, schlicht und einfach. Kein Abenteuer ohne Mut. Ich meine, du kannst auch Kopfabenteurer sein, aber auch dafür brauchst du einen gewissen Mut. Mut finde ich einfach, dass du, jetzt komme ich aus dem Kulturbusiness, dass du nicht ständig versuchst, dich durch die Augen anderer zu sehen und erspüren zu wollen, was andere wohl gut finden und es dann machen. Und wenn dir vorher irgendein Marktforschungsinstitut oder dein eigener innerer Marktforscher sagt, wer weiß, ob sich das verkauft, ob sich die Leute das interessiert, und dass du es dann nicht machst. Wir sind in unserem Handeln, glaube ich, in den letzten 10, 20 Jahren, gerade in Deutschland, von einem Land, das ja eigentlich mal angetreten war, das meiste richtig zu machen, immer mehr zu einem Land geworden, das nur noch versucht, das wenigste verkehrt zu machen. Und diese Mutlosigkeit, diese Verzagtheit, die führt irgendwann in die Stagnation. Und wenn du in der Stagnation bist, dann bist du abgeschlagen und dann gehst du eigentlich rückwärts. Und ich glaube, wenn wir die Probleme, die wir haben, lösen wollen, die ja massiv sind, aber es ist nicht so, dass wir sie nicht lösen könnten, dann müssen wir vor allen Dingen mehr ins Risiko gehen. Wir müssen uns mehr trauen. Wir dürfen nicht ständig ein Zertifikat haben wollen dafür, dass es nicht schiefgehen kann, sondern wir müssen auch bereit sein zu scheitern mit dem, was wir machen. Und diese Bereitschaft zum Scheitern, die immer damit einhergeht, wenn du wirklich was erreichen willst, dann musst du auch bereit sein zu scheitern. Die haben wir ein bisschen verloren, deswegen plädiere ich insgesamt
mehr Mut. Und Respekt, auch ein großes Wort. Wie zeigt sich Respekt, der respektvolle Frank Schätzing?
Ja, indem ich einfach jedem Menschen zumindest versuche, vorurteilsfrei zu begegnen und ohne ihn für das, was er ist oder was er tut, zu diskriminieren, sondern für alles offen zu sein. Ich bin sowieso kein Fan der Begriffe Mehrheiten und Minderheiten. Auch wenn der Begriff der Minderheit oft gut gemeint ist, impliziert er aber trotzdem, dass da jemand eigentlich eher eine marginalisierte Rolle hat. Und ich glaube einfach, wir sind als Menschheit sehr, sehr bunt und sehr vielfältig. Und das macht uns gerade aus. Und das ist eigentlich völlig egal, wie groß die jeweiligen Gruppierungen sind. Das heißt, erstmal lass uns einander mit Respekt begegnen, auch im Sinne, dass wir einander zuhören, dass wir uns nicht sofort unsere Meinung vor den Bug klatschen und ablehnen, sondern mal gucken, was hat der andere zu sagen. Und darüber hinaus gilt, jeder wird so respektvoll behandelt, wie er selbst bereit ist, Respekt zu zeigen.
Also Respekt auch vor den Andersdenkenden.
Erstmal ja. Anders zu denken ist ja erstmal kein Sakrileg. Ist ja gut, dass wir unterschiedlich denken, ne? Heute leben wir natürlich so ein bisschen in so einer Verkapselung in Blasen und jeder trägt seine Ideologie vor sich her. Da ist auch keine Seite von frei und das führt dazu, dass wir uns eigentlich nur noch mit Stereotypen, mit irgendwelchen gestanzten Ideologien begegnen, uns gegenseitig damit versuchen, aus dem Feld zu klatschen und das ist nicht gut.
Mhm. Abenteuer, Mut, Respekt, die drei Werte von Frank. Clara, jetzt arbeitest du in Regionen, in denen es täglich ums Überleben geht. Wie erlebst du diese drei Werte in der Praxis? Also Mut, Respekt, Abenteuer, Lust ja vielleicht auch dann im besten Sinne.
Ja, also Abenteuer ist irgendwie auch jede Reise, die wir machen, so ein bisschen in die Länder und Projektgebiete, in denen wir arbeiten. Bei Mut denke ich sofort an sehr viele Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, die irgendwie auch aus einer Notsituation handeln, aber auch sehr mutig handeln, sich für ihre Rechte einsetzen. Ich habe gerade nochmal gedacht an eine Frau, die ich jetzt auf der letzten Reise kennengelernt habe in Brasilien, deren Sohn von einem Polizisten ermordet wurde. Und der Sohn war 14 Jahre alt, unschuldig, ist auf dem Fahrrad im Stadtviertel rumgefahren, wurde erschossen und diese Frau hat so eine krasse Energie ausgestrahlt und die ganze Wut und Trauer um das, was passiert ist, umgewandelt in ich will jetzt hier was verändern, hat ihr Wohnhaus als Gemeindezentrum zur Verfügung gestellt und da setzt sich dafür ein, dass Frauen dort zusammenkommen können, weitergebildet werden können und hat eigentlich den größten Wert dafür zu sorgen, dass niemandem anderes sowas erfährt, wie das, was sie erlebt hat. Und das ist für mich auch sehr mutig und inspirierend und wir haben ja eben auch schon über Hoffnung gesprochen, gibt mir irgendwie auch Hoffnung, dass Veränderung möglich ist, auch wenn damit natürlich viel Schmerz und Trauer verbunden ist.
Ja, ein bisschen demütig, oder? Wenn man so jemandem dann gegenüber sitzt und diese Geschichte.
Ja, also weiß ich gar nicht, ob demütig, mir gibt es eher Kraft und Motivation. Also ich finde diese Begegnung für mich sehr, ja, sehr motivierend. Wir sitzen ja auch viel am Schreibtisch und lesen Berichte und ab und zu kriegen wir mal Fotos oder klar, kann jetzt heutzutage auch viel über Zoom und digitale Medien kommunizieren, aber wenn man da vor Ort ist und mit diesen Menschen spricht und sieht auch, wozu kann die Arbeit beitragen, die wir machen, gibt mir das eigentlich eher Auftrieb, würde ich sagen.
Ja. Auftrieb und Hoffnung haben wir eben auch schon gesagt und an anderer Stelle diesen wunderbaren Begriff erwähnt. Damit kommen wir jetzt zu, was wäre, wenn wir einfach die Welt retten. Das ist kein Sachbuch, kein Ratgeber. Wie würdest du das beschreiben?
Doch, es ist ein Sachbuch. In dem Sinne, dass es keine Handlung hat.
Ja.
Aber es hat.
Aber kein Ratgeber im Sinne von, ihr macht jetzt das und dann macht ihr das. Und dann
nein, ist die natürlich Welt gerettet. Nicht. Vor allem Menschen gemacht, der Klimawandel nochmal zu beschreiben. Denn was mir immer aufgefallen ist, gerade auch im Gespräch mit Politikerinnen und Politikern, die gar nicht böswillig sind, sind die einfach nichts wissen. Es gibt schon einen bestürzenden Mangel an Wissen über die einfachsten Phänomene. Dann dachte ich mir, okay, ich habe eine gewisse Anhängerschaft, Leute, die mich lesen. Und wie kann ich diese Popularität nutzen, um vielleicht erst nochmal das Ganze von Grund auf zu erklären? Damit das aber jetzt nicht langweilig wird, damit das nicht mit erhobenem Zeigefinger daherkommt, mache ich das eben so, als säßen wir zusammen irgendwo an Tresen und würden einen trinken und unterhalten uns über das Thema. Daher die direkte Ansprache. Und das Zweite, ich komme halt nochmal vom Thriller. Und ich finde schon, den größten Thriller schreibt die Weltgeschichte selbst. Also natürlich, das Wesen des Thrillers ist ja die ständige Eskalation. Beim Krimi ist es ja umgekehrt. Der Deutsche liebt den Krimi ja so sehr, weil am Anfang steht die Unordnung. Und dann wird innerhalb von schön bürokratisch anderthalb Stunden alles wieder in Ordnung gebracht.
Komm, 21.40 Uhr ist klar.
Um 21.45 Uhr ist der Mörder gefasst und die Welt ist wieder in Ordnung. Ja. Und der Thriller funktioniert ja andersrum. Das heißt, er eskaliert ständig, ohne aber etwas davon wirklich aufzulösen. Und das macht uns ja irre. Wir leben ja im Grunde genommen unter dem Eindruck einer gefühlten Dauerbedrohung von allen Seiten, ohne dass aber wirklich irgendwas davon mal zu einem Ende gelangt und sei es ein schreckliches Ende. Sondern alles bleibt immer in der Schwebe. Und deswegen, glaube ich, musst du diese Krise einmal, sei es nur fiktional, durchleben können, um dann hinterher aufzuatmen, aus dem Kino zu gehen und zu sagen, oh wow. Was können wir denn jetzt tun, dass wir es nicht so kriegen, aber es war toll. Und deswegen habe ich in diesem Sachbuch das Ganze versucht so zu schildern, dass es natürlich Thriller-Elemente hat, aber nicht fiktionale. Die musste ich gar nicht einbauen, denn tatsächlich ist das, was uns blüht, wenn wir nicht aus dem Quark kommen, das ist schlimmer als jeder. Aber damit das jetzt nie wieder so ein Menetekeln wurde, habe ich gesagt, alles klar, ich unterwerfe vor allem jetzt dem Oberbegriff der Zuversicht und der Handlungsmacht, weil wir haben nämlich Handlungsmacht. Wir haben einen randvoll gefüllten Werkzeugkasten. Es gibt nichts, was wir erfinden müssen. Es ist alles da. Wir müssen uns nur schlicht und einfach zusammentun und müssen beschließen, dass wir jetzt gemeinschaftlich alle diese Werkzeuge auspacken und dann kriegen wir das Problem auch gelöst.
Und dafür braucht es Mut und es braucht das Wissen.
Also, ja. Natürlich Bildung und auch da, das ist ein zweischneidiges Schwert. Wir haben einen eklatanten Mangel an Bildung in vielen Bevölkerungsschichten, vielen Gruppierungen eben von ganz oben nach ganz unten. Wir haben aber auch einen großen Mangel an Bereitschaft, Wissen abzurufen. Darüber wird zu wenig gesprochen. Es wird immer so getan, als gäbe es zu wenig Bildungsangebote. Es gibt Bildungsangebote noch und nöcher. Es gibt tatsächlich offenbar einen eher zu geringen Anreiz, die abzurufen. Eben gerade auch in größeren Bevölkerungsgruppen, die nun mal Wählerpotenzial haben und von denen das letzten Endes abhängt, wer da sitzt. Und da weiß ich selber noch nicht so ganz genau, wie man das auflösen kann. Mein Ansatz ist eben der, dass ich sage, ich bin eigentlich ein Unterhaltungsfaktor mit dem, was ich mache. Ich bin Unterhaltungsautor. Aber wenn ich die Leute darüber erreiche, wie schaffe ich es aber, ihnen dann auf diesem unterhaltsamen Weg das Wissen zu vermitteln, wo sie dann auch bereit sind, das abzurufen?
Frank sagt, die Politiker wissen auch zu wenig. Ich weiß, dass du auch in politischen Gremien auch mal bist, auf Weltklimakonferenzen warst du auch. Deckt sich das mit deinen Beobachtungen?
Ich habe mich gerade gefragt, weil ich eher den Eindruck habe, es ist so viel Wissen eigentlich vorhanden und ich glaube, viele PolitikerInnen wissen auch eigentlich sehr gut, was das Problem ist. Aber wie kommen wir dahin, dass es dann auch zum Handeln kommt, so, ne?
Dass also, es populär wird, ist auch umzusetzen.
Genau, und ich glaube, es gibt einfach sehr viele Wirtschaftsinteressen, Interessen von einflussreichen und mächtigen Personen, die vielleicht nicht die ersten sind, die darunter leiden, was die Klimakrise bewirkt und die andere Interessen verfolgen, als diejenigen zu unterstützen, die am verletzlichsten da sind. Und die Erfahrung machen wir schon auch.
Ja, absolut. Also meine Erfahrung ist so, dass mir begegnet beides. Ich habe jetzt immer mal wieder im Bundestag in den letzten Jahren zu tun gehabt, auch ganz normale Abgeordnete getroffen. Da ist es mir einfach nur aufgefallen, dass eben zum Teil ein großes Wissensdefizit ist. Und die einfachsten Sachen zum Beispiel, wirklich erstaunlich, wie wenig Leute immer noch wissen, was Kipppunkte sind. Sie wissen es einfach nicht. Das andere ist natürlich, hast du völlig recht, über Jahre und Jahrzehnte hinweg ein extremer Lobbyismus. Auch da zum Teil, es gibt Lobbyisten, die einfach nicht nachdenken. Und es gibt welche, die mit einer großen Böswilligkeit, muss man sagen, wieder besseres Wissen, obwohl sie ganz genau sehen, dass wir da gerade was gegen die Wand fahren, trotzdem sagen, mir doch egal, in den paar Jahren, die da bleiben, arbeite ich, wirtschafte ich hauptsächlich zu meinem Vorteil oder dem meiner Branche. Und das beste Beispiel ist das, was die Ölindustrie, die amerikanische, im letzten Jahrhundert gemacht hat, in den 70ern, als Firmen wie ExxonMobil hingegangen sind und haben ihre eigenen Forschungsabteilungen damit beauftragt, Studien zu erstellen, was denn eigentlich mit dem Weltklima passieren würde, wenn man weiterhin so viele Autos verkauft. Und dann sind deren eigene Forschungsabteilungen, ich glaube Texaco war auch noch dabei, zu dem Schluss gelangt in den 70ern, dass wir dann wahrscheinlich um die Jahrtausendwende steigende Meeresspiegel haben werden und dass wir eine ungesunde Klimaerwärmung haben werden, dass möglicherweise sogar wir in den Kipppunktbereich kommen werden. Alles das haben die da reingeschrieben und dann haben die sich das angeschaut und haben gesagt, okay, haben es weggeschlossen und haben eine Kampagne initiiert, um ihre eigene Klimaforschung zu diskreditieren. Und diese Diskreditierungskampagne ist angelegt gewesen auf Jahrzehnte. Und selbst in den 90ern hat der damalige, ich glaube, es war der damalige Exxon-Chef, CEO noch gesagt, es gibt keinerlei Anzeichen für einen menschengemachten Klimawandel, hat aber zugleich begonnen, seine landgestützten Facilities weiter ins Landesinnere zu bauen, weil er wusste, dass der Meeresspiegel steigt. Und diese Art von Lobbyismus, die heute auch noch betrieben wird, es wird hunderte Millionen Dollar bereitgestellt, einfach um diesen Lobbyismus zu betreiben, die ist natürlich ein Riesenproblem und kumuliert natürlich gerade in der Person Donald Trumps und seines Kreises wieder. Ne?
Die auch das sagt. Ne? Es gibt nicht den menschengemachten Klimawandel, auf der anderen Seite aber gerne Gründer haben möchte, weil er an die Bodenschätze ran könnte irgendwann mal. Wo das Eis doch so schön. So.
Also es ist sicherlich eine Mischung aus ganz verschiedenen, aber es sind eben nicht nur Schurken, das muss man auch dazu sagen. Es ist nicht so, dass da permanent nur Lobbyisten, dass die einzigen sind, die es verkackt haben, sondern man muss sagen, es ist aus meiner Sicht ein Dreiklang und dazu gehören eben auch die Bevölkerungen der Länder, also die ganzen normalen Menschen in der Straße, denen es aber auch einfach immer viel zu egal gewesen ist, was sie kaufen und was sie damit anrichten und die es auch nicht besser wissen wollten. Das heißt, die Bräsigkeit und die Verantwortlichkeit dafür, dass Dinge nicht funktionieren, liegt eben nicht nur bei den sogenannten Mächtigen, sondern liegt vor allem eben bei den vermeintlich Ohnmächtigen. Und wenn wir das verstehen, wenn wir endlich sehen, dass es in jeder dieser Gruppierungen, der normalen Bevölkerung, der Politik, der Industrie, schwarze Schafe gibt, eben aber auch welche, die miteinander reden könnten und auch zusammen was erreichen könnten, wenn wir es also einfach mehr als ein großes Team begreifen, anstatt immer dieses Lagerdenken aufzumachen und eben den Ball ins Feld des anderen zu schießen, dann wären wir schon weiter.
Handlungsempfehlung eigentlich? Dafür geht es uns noch nicht schlecht genug, muss man wahrscheinlich sagen. Du hast vorhin ja so schön gesagt, wir reden vom Klimawandel, wir haben die Klimakrise, wir haben die Klimakatastrophe, um uns das mal klar zu machen. Das ist in anderen Bereichen der Erde und wahrscheinlich ja, oder ganz sicher, in denen du tätig bist, ist diese Katastrophe schon angekommen. Was bedeutet das? Vor welchen Herausforderungen steht Lateinamerika?
Ja, es gibt natürlich Menschen, also jetzt eben war das Beispiel eines Unternehmens, wir verlagern unseren Unternehmenssitz ins Landesinnere, weil uns sonst der Anstieg des Meeresspiegels bedroht. Andere Menschen können das nicht frei entscheiden, weil sie nicht die Möglichkeiten haben. Also wir beschäftigen uns ja auch viel im Bereich Stadt damit, mit Zugang zu Wohnraum. Und Zugang zu Wohnraum bedeutet eben auch Sicherheit und Schutz vor der Klimakrise, vor Starkregen, vor
Hitze, je nachdem, wie ich wohne, bestimmt es auch, ja, den Schutz, den ich habe vor diesen Auswirkungen. Und ich glaube, ja, mit dieser Ungleichheit müssen wir uns beschäftigen. Und es gibt ja auch unterschiedliche Dimensionen der Klimakrise. Einerseits die Verantwortung dafür zu sorgen, dass wir die Klimakrise nicht weiter anheizen. Wir müssen Emissionen reduzieren und andere Lebensweisen irgendwie auch uns aneignen. Da denke ich, wir haben als Einzelne eine Verantwortung, aber ich glaube, es gibt auch eine ganz, ganz, ganz große politische und systemische Verantwortung dazu beizutragen, dass der Rahmen das vorgibt, weil es ist manchmal sehr schwer, auch wenn man bewusste Entscheidungen treffen will, was zu verändern, nachhaltige Wege zu gehen. Und auf der anderen Seite, und das ist jetzt der Schwerpunkt bei uns, eher, wie können wir dazu beitragen, auch uns anzupassen an die Realität, die ja schon da ist, der Klimakrise. In diesen Projektkontexten, in denen ich jetzt unterwegs bin, machen wir auch die Erfahrung, dass viele BewohnerInnen auch jetzt schon Lösungen entwickeln dafür, um sich selbst zu schützen. Also was wir auch ganz viel unterstützen, ist Selbstorganisation, Organisation der Bewohnerschaft und der Nachbarschaft, um diese Lösungen auch vorantreiben zu können. Sei das jetzt Aufforstung an den Hängen, wo sie leben, um auch Abrutschen zu verhindern, Sickerflächen oder Grünflächen zu schaffen, urbane Gärten, die einerseits in kleinem Maße aber auch zur Ernährungssicherheit beitragen können und gleichzeitig aber auch genau zu weniger Hitze durch die Grünflächen und Wiederversickerung des Regenwassers und so weiter. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich die Frage beantwortet habe, aber ich habe einfach mal ein paar Sachen erzählt, die mir im Kopf rumgegangen sind.
Ja, das sind wichtige Dinge. Wenn mich interessieren würde, weil wenn wir über Klimawandel sprechen, über Klimakrise oder auch Lösungen, dann denken wir erstmal, ich sag mal ganz platt, an Windräder im Münsterland. Aber du bist jetzt Expertin für Stadtentwicklung und Lateinamerika ist dein Gebiet. Kann man sagen, dass sich das Schicksal des Klimas auch gerade in diesen Megacities entscheidet?
Ja, also ich würde sagen, nicht nur Megacities, aber auf jeden Fall haben die einen wichtigen Beitrag zu leisten. Und eben diese Dimensionen, die ich auch gerade genannt habe, ne, also Städte tragen zum hohen Maße zur Klimakrise bei, weil sie einfach sehr viel Emissionen generieren durch die Verkehrsinfrastruktur, wie ist die Stadt gestaltet, gibt es weite Wege zurückzulegen, wie ist das öffentliche Nahverkehrssystem, das ist in den Städten Lateinamerikas, also ich weiß nicht, ob ihr mal da wart, aber...
Ach super.
Lateinamerika war ich noch nicht.
Ja, auch noch nicht.
Ja, genau. Also da muss man schon sehr viel Zeit einplanen im Stau und Verkehr auf jeden Fall. Genau, also einerseits haben Städte in diesem Sinne die Verantwortung dazu beizutragen, Emissionen zu reduzieren. Und auf der anderen Seite geht es eben um die Frage, wie können Städte auch resilient gegenüber den Auswirkungen der Klimakrise sein.
Und es gibt so viele Möglichkeiten. Was du gerade erzählt hast, das fand ich so beeindruckend. Weil das ist genau das, was ich meine. Auf der einen Seite sind ja Leute zusammengekommen und haben gesagt, also Bürgerinnen und Bürger, ne, und in so einer Stadt und haben gesagt, okay, dann nehmen wir das jetzt mit eurer Hilfe in die Hand und in Eigeninitiative können die eine ganze Menge bewirken. Und auf der anderen Seite muss dann eben die Politik den größeren Rahmen stecken, damit das auch wirkmächtig wird. Aber ich glaube, diese Art der Zusammenarbeit bestenfalls, ich glaube, damit können wir es lösen. Nicht nur, indem wir von oben was draufstülpen, oder von unten irgendwas versuchen, was dann oben nicht mitgelebt wird.
Ja, genau. Ja, also wir machen auch immer die Erfahrung, je besser organisiert die BewohnerInnen sind, desto resilienter sind sie auch gegenüber Katastrophen. Das macht ja auch irgendwie Sinn, wenn was passiert, dann sind sie in der Lage, sich schnell zu kommunizieren oder wissen schon, das Haus, was dort steht, wird wahrscheinlich besonders betroffen sein jetzt bei diesen Regenfällen und lass uns mal gucken, ob wir da unterstützen können oder so. Und das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt bei der Arbeit der Partnerorganisationen. Und ein anderer Punkt, also wie passen wir uns an oder wie können wir unterstützen, dass Menschen sich anpassen an die Klimakrise, um sie denn, heißt dann aber oft auch Vertreibung oder heißt, wir möchten, dass diese Leute hier wegziehen, damit wir da lukrativen Wohnraum oder was weiß ich für Investitionen tätigen können, die dann wieder Wirtschaftsinteressen bedienen.
Die können dann wieder ein Mäuerchen bauen gegen das Meer.
Ja, genau. Und da ist es auch der Versuch, also aus unserer Sicht immer dazu beizutragen, möglichst die Menschen an dem Wohnort zu halten, wo sie derzeit leben, zu Schutzmaßnahmen beizutragen, ob das jetzt ein Deich ist oder eine andere Form von resilientem Wohnraum und die Umsiedlung eben als letzte Option zu betrachten. Das kann auch eine Anpassungsmaßnahme sein, weil es gibt einfach Gebiete, in denen wird man in Zukunft nicht mehr leben können. Aber der Ansatz sollte auf jeden Fall immer sein, eng mit den Bürgerinnen und Bürgern, den BewohnerInnen zusammenzuarbeiten und sie auch einzubeziehen in die Entscheidungen, die über ihr Leben und ihre Wohn- und Lebensverhältnisse getroffen werden.
Vielleicht muss man auch nochmal klarstellen, dass Klimaanpassung nur bis zu einem gewissen Grad funktionieren wird. Noch können wir das machen. Noch können wir gegen Sturmfluten, gegen Monsterstürme, gegen Versalzung von Grundwasser können wir einiges tun und können Anpassungsmethoden durchführen. Aber wenn wir die Wurzeln, das Übel hier in der Wurzel packen, nämlich dass wir die Erderwärmung stoppen, und wir dann irgendwann ein eskalatives Element haben, in dem es dann immer wärmer wird plötzlich, dann ist auch Klimaanpassung nicht mehr möglich. Und der Zynismus, finde ich, besteht ja darin, zu sagen, naja, die Leute in den von dir beschriebenen Gebieten, dann siedeln wir sie eben um. Also der Begriff der Klimaanpassung, auch wie die AfD das zum Beispiel versteht oder andere, dann immer nur daran gipfelt zu sagen, naja, okay, wenn dann eben da überflutet wird oder wenn es da zu heiß wird, dann siedeln wir die Menschen eben um. Das ist natürlich vor allem denen gegenüber, die da in diesen Gebieten leben müssen, schlicht und einfach, weil sie da ihren Lebensunterhalt haben und woanders eigentlich auch nicht leben können, den nicht verdienen können, ist es natürlich blanke Zynismus. Deswegen sollten wir über Klimaanpassung reden, aber wir sollten darüber nie vergessen, dass die Klimaanpassung wirklich nur die Notlösung sein kann. Das A und O ist, dass wir die Erderwärmung stoppen, damit wir den Menschen eben nicht umsiedeln müssen, damit die da leben bleiben können in ihren Lebensräumen. Und das können wir noch tun.
Gleichzeitig uns aber auch klar machen, dass es nie wieder so sein wird wie früher.
Das ist jetzt Status quo. Was wir jetzt haben, ist Status quo. Also wenn wir jetzt von Tag an alles richtig machen würden, dann würde das erstmal nur bedeuten, dass wir im allerbesten Fall keinen signifikanten Erwärmungszuwachs haben. Das heißt aber nicht, dass es dann in 10 Jahren wieder so ist wie 1990. Aber in 100 oder 200 Jahren kann es wieder so sein wie 1990. Ja. Also es ist ja nicht so, als ob das jetzt in Stein gemeißelt wäre, was wir jetzt haben. Klima ist ein veränderliches System, das ist immer abhängig von den Faktoren, die es beeinflussen. Und wir haben ja gesehen, dass wir es wesentlich schneller, als die Natur das vorgesehen hat, durch unser Zutun jetzt sich erwärmt hat. Also es kann auch wieder abkühlen. Aber erstmal ist es das, was wir jetzt haben.
Ja. Und auch in diesem Status quo sind ja offenbar Kipppunkte schon erreicht worden. Das ist ja vorhin angesprochen. Und ein paar mag es da gegeben haben. Und das wird man in Lateinamerika sicher sehen. Und auch in anderen Teilen der Welt. Also was wird nie wieder sein wie vorher? Was ist jetzt schon erreicht? Woran müssen wir uns gewöhnen?
Naja, also zum Beispiel Korallen. Wir sind ja in ganz starker Weise abhängig von dem großen Ökosystem Meere. Und natürlich, wir haben Verwertungsketten, also am Ende stehen dann Menschen in Anrainerstaaten des Pazifik, des Indischen Ozeans, die vom Meer leben. Und das Meer beeinflusst das Klima, das Meer beeinflusst sehr stark unsere Ernährung. Und in den 80er, 90er Jahren habe ich die ersten Auswirkungen des Korallensterbens gesehen. Und Menschen denken immer noch, naja, es ist schade, weil Korallen sind schön und dann bleichen die eben aus. Aber dass es nicht um Schönheit geht, um die geht es natürlich auch. Aber dass es vor allen Dingen darum geht, dass dann in diesem Augenblick ein komplettes Ökosystem zusammenbricht. Das aber dazu führt, dass weitere Ökosysteme, die wiederum von der Intaktheit der Korallen abhängig sind, dann auch zusammenbrechen. Wir könnten jetzt 1000 Ketten aufmachen, wo du immer siehst, du fängst an einer Ecke an und siehst, wenn die in Unordnung gerät, hat es sofort Auswirkungen auf alle anderen Systeme auch und letzten Endes an uns, auf uns auch, egal ob wir an der Küste leben oder ob wir im Landesinneren leben. Ne? Und das ist ein Kipppunkt, der momentan als weitgehend überschritten gilt. Also wahrscheinlich werden wir die Korallen nicht mehr retten können.
Ja, du hast jetzt eben auch gefragt, woran müssen wir uns gewöhnen oder was wird nicht mehr so sein, wie es war. Und also ich glaube, ein wichtiger Punkt, Hitze haben wir auch eben schon angesprochen, Starkregen, Dürreperioden, die wieder die Ernährungsversorgung beeinflussen, aber auch die Gesundheit der Menschen.
Also, wir wissen das, wir müssen aber viele Menschen mit ins Boot nehmen. Aber im Bestfall, du wirst sagen, es ist am Sinken, aber wir können es noch aufhalten, wenn ich dich jetzt richtig zusammenfasse.
Ja, absolut.
So, und dann ist die Frage, wie machen wir das? Also wie erzählen wir das? Wissen ist die Wunderpille. Hm? Hast du gesagt, jetzt sind wir in einer Welt von TikTok mit 5 Sekunden Aufmerksamkeit. Dieses Thema ist nicht snackable, sagt man ja gerne heute. Hm? Also hast du ein Rezept über dein wunderbares Buch hinaus?
Naja, das Rezept beginnt damit, dass wir erstmal separieren und sagen, okay, worüber reden wir jetzt eigentlich hier? Lass uns zum Beispiel mal über technologische Lösungen reden. Das wird dann gerne hier runtergeredet und gesagt, ja, Technologie wird das Problem nicht lösen, ist Bullshit. Selbstverständlich kann Technologie das Problem lösen. Sie kann es nur nicht komplett alleine lösen. Sie muss gelebt und getragen werden. Alleine das Potenzial von Solartechnologie in einer Stadt angewendet, in allen Bereichen, könnte enorm viel beitragen zu einer Vollversorgung durch erneuerbare, umweltfreundliche Energien und es würde niemanden stören. Das zweite ist, du hast Windkraft. Es gibt in der Windkraft hochinteressante Möglichkeiten, die effizienter zu gestalten. Du kannst auf der einen Seite hingehen und kannst sagen, du baust immer höhere Windmasten oder du gehst immer weiter raus aufs Meer, wo der Wind stetig bläst. Das heißt, auch in der Windtechnologie hast du enorme Steigerungsraten. Ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht, wir haben in Deutschland ja so gewohnheitsmäßig immer gleich vor allem Angst und finden immer alles gleich scheiße. Und wir haben uns hier so angewöhnt, also künstliche Intelligenz ist ganz, ganz furchtbar. Ich halte künstliche Intelligenz für den absoluten Schlüssel, das Problem zu lösen. Das heißt, wenn wir also Städte zum Beispiel umstellen auf Intelligent Grids, wo künstliche Intelligenz das Energiemanagement übernimmt und dafür sorgt, dass in dem Moment, wo irgendwo ein Energieüberschuss ist, das sofort ausgeglichen wird mit da, wo irgendwo ein Energiemangel ist, würdest du jede Menge Energie, die uns verloren geht momentan durch schlechtes Energiemanagement in Städten, könntest du ausgleichen. Das heißt, du könntest den Energiebedarf einer Stadt senken und zugleich könntest du aber die Möglichkeiten, die eine Stadt hat. Das in Verbindung noch, letzter Punkt, dann bin ich ja fertig, mit Urban Gardening und Urban Farming. Das heißt also, wenn ich verstehe, dass wenn ich Städte sehr stark begrüne und vergleiche über das reinere Begrünen hinaus noch auch Flachdächer als Nutzflächen nehme zum Anbau von Obst und Gemüse, wenn ich das alles zusammennehme, bin ich jetzt heute schon in der Lage, eine Stadt so auszurüsten, dass sie mehr Energie produziert, als sie verbraucht. So, und das, was steckt dahinter? Nicht, dass wir die Möglichkeiten nicht haben, die haben wir alles. Alles da, es muss nichts erfunden werden, sondern wir brauchen schlicht und einfach den Willen der Communities, wir brauchen das, die müssen das Geld haben. Das ist dann natürlich wieder die Bitte an Vater Staat. Aber da kann man auch selber was machen und das könnte man hinkriegen.
Aber den Willen der Communities. Und wir haben vorhin gesagt, es sind eben nicht nur die Politiker, sondern es gesagt, es sind auch die Menschen,
so ist
die da leben. Und
die jetzt ist die Frage, erreichen. Wie schaffen wir es, dass so. Menschen das wollen?
Ja. Na, so, und, das klang super, aber es war noch nicht snackable. Also wir haben an deinen Lippen gehangen und das klingt wirklich nach einem guten Plan.
Ja.
Wir müssen ihn ja irgendwie rüberbringen.
Richtig. Und das funktioniert meines Erachtens durch die gute alte Kunst des Geschichtenerzählens am Lagerfeuer. Mhm. Ich glaube, wir haben die falschen Erzählungen. Wir haben uns angewöhnt in den letzten Jahren, wann immer wir über Transformation gesprochen haben, nur noch über die Beschwernisse der Transformation zu sprechen, aber nicht über das, was am Ende der Transformation entstehen soll. Denn doch eine bessere Welt. Das ist doch eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen doch eine lebenswerte Welt für viele Menschen.
Aber das habe ich mich gefragt. Also habe ich mich gefragt, kriegen wir die Menschen eher dadurch, dass wir Katastrophenszenarien aufbauen, dass wir sagen, wie schlimm es wird?
Mhm.
Oder dass wir sagen, so grün kann
Beides.
Deine Zukunft sein?
Beides. Warum funktioniert der Horrorfilm so gut? Warum funktioniert die Dystopie so gut? Du musst den Menschen erstmal die Dystopie zeigen, damit sie die Utopie wirklich wollen. Weil das gute Leben ist etwas, an das man sich sehr gewöhnen kann. Und dann hast du auch trotzdem immer noch irgendwas zu meckern. Das heißt, wenn du immer nur ein einigermaßen gutes Leben hast und wir nie wirklich mal darüber sprechen, wie es eigentlich auch kommen könnte, ich glaube, dann wirst du bräsig. Dann hast du keine Lust mehr, dich wirklich dafür einzusetzen, dass es weiterhin gut ist. Wenn du aber einmal richtig den Spiegel vor Augen hältst und sagst, guck mal hier, so kann es kommen, dann sind das im Allgemeinen erstmal Weckrufe. Aber was du dann brauchst als nächstes, ist positive Narrative, die sagen, das war jetzt das schlechte Szenario und jetzt zeige ich dir das richtig gute Szenario. Und jetzt sage ich dir, was du tun musst, damit du das gute Szenario bekommst. glaube, das ist der Anreiz, den wir brauchen. Und das beginnt meines Erachtens mit Partizipation. Und ich glaube, wenn man Menschen die Möglichkeit gibt, ihren Lebensraum nachhaltig mitzugestalten und daran zu partizipieren, dann funktioniert's.
Ist das ein Thema, das dir wahrscheinlich auch begegnet? Also Partizipation?
Ja, ich habe gerade gedacht, kannst du bei mir selber anfangen mit dem Diskurs.
Jetzt können wir es ja sagen, dafür sitzen wir hier zusammen.
Nee, auf jeden Fall, habe ich ja eben auch schon gesagt. Also Partizipation und dass die Veränderung von den Betroffenen oder von den Menschen selbst kommt und die Möglichkeit zu gestalten, die Welt zu gestalten oder den Ort zu gestalten, wo wir leben, das ist auf jeden Fall sehr wichtig.
Ein Punkt, der mir auch noch gerade eingefallen ist, den ich auch ganz wichtig finde. Ich finde, dass wir einfach für die Länder, die sich jetzt entwickeln, die eben vormals mit diesem unschönen Begriff der dritten Welt bezeichnet wurden, aber die Länder, die eben auch eher aus einer Armut kommen, aber die jetzt trotzdem versuchen, irgendwie auf die Füße zu kommen, dass wir da radikale Schuldenschnitte brauchen. Denn solange die in der Schraubzwinge ihrer Verpflichtungen sind und sich abstrampeln müssen, um denen nachzukommen und die eben dann auch gezwungen sind, zum Teil eben nicht nachhaltig zu prosperieren, indem sie die ganzen Fehler wiederholen, die wir gemacht haben, da glaube ich, hilft es, sie einfach aus ihren Schulden zu entlassen und ihnen die grünen Technologien, die wir hier entwickeln, kostenlos zur Verfügung zu stellen, inklusive einer Beratung vor Ort, wie man die am besten einsetzt. Denn erstens treiben wir sie dann nicht in die Arme von Autokraten und zweitens helfen wir ihnen, umweltgerecht, klimagerecht zu prosperieren.
Wir haben noch zwei wichtige Dinge zu klären, auch immer in diesem Podcast. Das heißt, eines davon immer in diesem Podcast. Nummer eins, der Hebel. Also wenn ihr diesen sprichwörtlichen Hebel hättet, mit dem ihr weltweit Veränderung schaffen könnte durchs einmal umlegen. Ich weiß, Frank, du hast dir ja einen sehr radikalen Hebel rausgesucht, die weltweite Unterdrückung der Frauen beenden. Das ist für dich der Hebel. Warum genau ist das der Masterhebel für Klima, Frieden, für eine bessere Welt?
Erstens, weil es damit einhergeht, dass wir 50% der Weltbevölkerung in ihrem gesamten kreativen Potenzial einfach viel zu lange marginalisiert, unterdrückt haben, nicht gesehen haben, nicht sehen wollten und es schlicht und einfach für die Veränderungsmöglichkeit, also es wäre einfach gut, wenn wir da einfach mehr zusammenarbeiten und nicht gegeneinander, ne? Und von wem die Gegenarbeit kam, das wissen wir ja nun mal, ne? Also das ist auf jeden Fall das eine. Zweitens finde ich jede Form von Unterdrückung finde ich entsetzlich und sie ist nämlich immer ein Ausdruck geistiger Rückständigkeit. Und gerade Unterdrückung von Frauen in der Welt geht in meiner Erfahrung eben auch sehr, sehr stark einher mit einer rückständigen Auffassung von Religiosität. Ich mag sowieso keine Ideologien, ich mag keine Religionen. Meine Utopie wäre eine ohne Religionen, aber geht ja auch gerne anders, aber ich sehe, dass eben da eben sehr, sehr viel Unterdrückungspotenzial gerade von Frauen gekommen ist. Und insofern denke ich, wir würden in einer besseren Welt leben, wenn wir uns nicht mehr Gedanken darüber machen müssten, bin ich jetzt Mann, bin ich jetzt Frau, sondern wenn wir uns einfach alle als gleichberechtigtes Team verstehen und einander alle Freiheiten zubilligen, die man unter zivilisierten Menschen einander nur mal zuzubilligen hat, ne? Dann wird es besser laufen.
Klar, hast du auch einen Hebel? Hast du dir auch einen ausgesucht für diese Folge?
Also ich mochte das Bild der Utopien auch gerne. Das jetzt nochmal kurz vorweggeschoben. Ich glaube, dass wir mehr konkrete Utopien schaffen müssen und auch erzählen müssen, was hat funktioniert und wie können diese Utopien auch konkret erfahrbar werden. Ich glaube, das gibt uns Hoffnung und Mut, über den wir auch gesprochen haben. Aber als ich über den Hebel nachgedacht habe, habe ich vor allem gedacht an Empathie und Solidarität. Also ich glaube, dass wir wieder uns mehr zuhören müssen und offen sein müssen für die Positionen anderer. Auch das hattest du eben schon kurz angesprochen, aber das hatte ich mir tatsächlich vorher auch so überlegt. Ich glaube, dass es leider gerade immer mehr verloren geht und auch viele Vorbehalte bestehen gegenüber den Positionen anderer. Und ich glaube, dass wir uns miteinander auseinandersetzen müssen, diskutieren, versuchen solidarisch gemeinsam Lösungen zu finden. Wir leben ja auch alle gemeinsam hier auf diesem Planeten und das sollte unsere Aufgabe sein, diese Welt auch gemeinsam zu gestalten und nicht im Interesse einiger weniger, sondern mit allen gemeinsam.
Veränderung, nicht nur beschreiben, sondern gestalten. Das Zweite ist die Sache mit der Unterwäsche.
Ach so, ach ja, ja, richtig.
Ich hab's nicht vergessen.
Ich hatte gestern, musste eine Sekunde überlegen. Ich dachte, er macht das jetzt irgendwas von uns.
Aber ja, wie kann Unterwäsche helfen, die Klimakrise zu beheben? Ja, es wird heißer, wenn, wir müssen
wenn,
weniger
wenn so anziehen. Wenn so nachhaltig das ist einfach hergestellt so. Ja. Wird, die
Nein,
Unterwäsche.
Wer später eingeschaltet hat, Frank Schätzing, hat mal, war mal Unterwäschemodel.
Ja, das war ganz lustig. Da war ich, ich glaube, 50 oder Anfang 50. Und die Idee war die, es gibt eine Unterwäschemarke, die heißt Mai, und die hat eine Kampagne gemacht, die war ganz schön. Und du bekamst ein Honorar, aber dieses Honorar musstest du spenden für irgendeinen guten Zweck. Und das hat mir schon mal insgesamt gut gefallen. Und dann bin ich einmal kurz kritisch von Spiegel getreten, habe gesagt, na gut, wenn du jetzt 4 Wochen trainierst, dann kannst du das schaffen.
Es sind schöne Bilder geworden. Also einfach mal googeln.
Ja, und ich habe es vorhin auch nochmal gesehen. Ich dachte, ich muss mal wieder öfter aufs Laufband.
Du warst beim Physio heute immerhin. Das ist also der
Physio heute. Und dann haben wir das gemacht. Und ich habe gesagt, okay, es war 2009. So. Und ich habe gesagt, können wir machen, auf jeden Fall. Nur bitte, ich habe 2009 im Herbst, ich habe einen neuen Roman dann draußen. Und wir sollten es bitte nur nicht dann machen, damit sich das nicht irgendwie kannibalisiert.
Das nein, alle sagen, jedes neue Buch von dem in der Unterhose.
Ja, ja, ja. Ganz genau. Und dann erfuhr ich plötzlich seitens Mai und der Agentur, ja, das verzögert sich leider und wir schalten die Kampagne erst im Herbst. Okay, habe ich gesagt, na gut. Es mündete darin, dass auf der Frankfurter Buchmesse von meinem, damals war das der Roman Limit, dass da ein Riesenplakat hing, ein schönes, seriöses Autorenfoto von mir mit diesem Buchtitel und daneben hing ich nochmal in der Unterhose. So. Das Feuilleton hat natürlich geschäumt.
Ja.
Und ich fand's klasse.
Ja. Und warum hat sich Limit so gut verkauft? Wegen des Autorenfotos?
Nur deswegen. Des Fotos, ne? Nur deswegen. Nur deswegen.
Frage
das war die gelebte Utopie.
Vielen Dank, dass du heute bei uns gewesen bist. Clara, gerne, dir gerne. Auch. Vielen Dank auch für deine Arbeit in Regionen, die eben häufig keine Bühne haben, aber umso mehr Aufmerksamkeit brauchen. Infos zu Franks Buch natürlich, zu deinen Projekten, zu den Projekten von Miserio gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie, abonniert uns, bleibt offen für neue Perspektiven, denn das ist ja irgendwie auch Motto hier, Veränderung beginnt mit Begegnung. Und ich danke sehr für meine Begegnung mit euch in diesem Podcast.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Das war Mit Menschen, der Miserio-Podcast. Mehr über die Arbeit von Miserio für Menschen in Not und wie auch du helfen kannst auf miserio.de.